SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer.
In den vergangenen Monaten haben wir sehr oft über eine Homeoffice-Pflicht diskutiert, wird auch beim kommenden Bund-Länder-Treffen wieder ein Thema sein, weil Forscher und Politiker argumentieren, da sei noch sehr viel Potenzial nicht ausgeschöpft, mehr Menschen könnten von zu Hause arbeiten und würden so dazu beitragen, das Coronavirus nicht zu verbreiten. Umso überraschender das Studienergebnis der DAK Gesundheit. Die Krankenkasse kommt nach einer Langzeituntersuchung zu dem Schluss, das Homeoffice-Potenzial in Deutschland ist weitgehend ausgeschöpft. Andreas Storm ist Vorstandschef der DAK Gesundheit und wird uns das erklären. Schönen guten Tag, Herr Storm.
Guten Tag.
Ausgeschöpft heißt, fast alle, die zu Hause arbeiten können, tun das auch. Wie sehen denn da Ihre Zahlen aus?
Unsere Zahlen sehen so aus, dass insgesamt 45% der Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten könnten. Tatsächlich sind derzeit etwa 37-38% aller Arbeitnehmer im Homeoffice, was zeigt, dass wir eine sehr, sehr hohe Auslastung haben. Es gibt einen Teil von Arbeitnehmern, die man noch für Homeoffice gewinnen könnte, aber die haben im Moment noch gute Gründe, zum Teil auch persönliche Gründe, warum sie eher die Präsenzarbeit im Homeoffice vorziehen.
In Ihrer Untersuchung ist dann auch die Rede von 12%, die könnten, aber es nicht tun. Wie setzt sich das denn zusammen? Dürfen die nicht oder wollen die nicht?
Wir haben eine kleine Gruppe, das sind insgesamt 3% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bei denen es der Arbeitgeber nicht zulässt. Das können auch rechtliche Gründe sein, also Datenschutzgründe oder ähnliches. Also da ist jedenfalls die klare Ansage, kein Homeoffice. Und dann gibt es eine weitere Gruppe, das sind insgesamt 9% aller Arbeitnehmer. Bei dieser Gruppe kommt es jetzt darauf an, die stärker zu motivieren, aber auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass für sie Homeoffice attraktiv ist. Und hier fehlt es im Moment.
9% ist ja trotzdem nicht wirklich viel. Könnte ich dann Ihre Studie auch so zusammenfassen? Wir brauchen keine Homeoffice-Pflicht oder haben Sie da was dagegen?
Eine Homeoffice-Pflicht halte ich aus zwei Gründen für problematisch. Der eine Grund ist der, dass unsere Studie ja zeigt, dass etwa jeder zweite Arbeitnehmer in einem Bereich tätig ist, wo es aus unterschiedlichen Gründen gar nicht möglich ist, Homeoffice zu machen. Der zweite Grund ist der, dass ein großer Teil der Menschen, die im Homeoffice arbeiten könnten, es im Moment aber nicht tun. Das sind diese 9%, von denen ein sehr großer Teil gute Gründe hat, warum sie im Moment noch nicht im Homeoffice arbeiten. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie in beengten Wohnungsverhältnissen leben. Und wenn Sie sich dann vorstellen, dass in einer kleinen Wohnung zwei erwachsene Menschen Homeoffice machen und dann auch noch Kinder im Homeschooling betreut werden, dann wird das natürlich schwierig.
Solche Studien liegen uns tatsächlich auch immer wieder vor, die aussagen, dass viele Beschäftigte gar nicht sehr glücklich sind im Homeoffice, weil sie eben zum Beispiel oft gestört werden, auch von der eigenen Familie. Was sagen denn da Ihre Befragten?
Unsere Studien zeigen, dass der überwiegende Teil derer, die im Moment im Homeoffice sind, gut zurechtkommen, dass sie zufrieden sind, dass sie mindestens so produktiv sind wie in der Präsenzarbeit. Also für dieses ein Erfolgsmodell. Es gibt aber eine Minderheit, bei denen gibt es enorme Probleme, zum Beispiel bei der Trennung zwischen Arbeitszeit auf der einen Seite und Familien- und Freizeit auf der anderen Seite. Und wenn man diese Trennung nicht hinbekommt, dann ist natürlich die Gefahr, dass die persönliche Balance nicht mehr stimmt. Und auch das sehen wir mittlerweile aus ersten statistischen Zahlen, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen im Arbeitnehmerbereich im vergangenen Jahr deutlich zugenommen hat. Und etwas Ähnliches lässt sich bereits jetzt erkennen. Das ist eine Zunahme von Rückenleiden. Und das ist ein Indiz dafür, dass wir im Homeoffice oftmals auch ein Stück weit Bewegungsmangel haben oder zum Teil falsche Ernährung. Das heißt, wenn Homeoffice ein Erfolgsmodell werden soll, dann muss man dafür sorgen, dass auch zu Hause die Bedingungen für ein gesundes und nachhaltiges Arbeiten möglich werden.
Das Homeoffice-Potenzial in Deutschland ist weitgehend ausgeschöpft. Andreas Storm, Vorstandschef der DAK Gesundheit mit aktuellen Studienergebnissen. Großes Polit-Promi-Schaulaufen im Wirecard-Untersuchungsausschuss. In dieser Woche werden gleich drei zentrale Regierungsvertreter und Vertreterinnen in Berlin zum Wirecard-Skandal befragt. Wer wusste wann was und hat welche Entscheidungen getroffen? Seit heute Nachmittag ist Wirtschaftsminister Altmaier vor Ort. Am Donnerstag und Freitag folgen Finanzminister Scholz und Bundeskanzlerin Merkel. Die politische Dimension ist das eine, aber der größte Skandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte hat natürlich auch große Auswirkungen auf die Finanzwelt. Konstantin Röse aus dem ARD-Börsenstudio fasst nochmal zusammen, was sich in Deutschland schon getan hat oder noch tut.
Die Wirecard-Insolvenz ist ein Skandal, den es so noch nicht gegeben hat. Der einstige Börsenstar hinterlässt einen Scherbenhaufen und Kratzer auf dem Frankfurter Parkett.
Die Börse hat jetzt durchaus den Ruf wieder erlitten, eine Verbrecher- oder Zockerbude zu sein. Und das zu Recht,
sagt im vergangenen Sommer Börsenhändler Arthur Brunner von der ICF Bank. Wie sieht er das heute, fast ein Jahr nach der Insolvenz und des heftigen Absturzes der Wirecard-Aktie? Ist der Ruf wiederhergestellt?
Noch nicht ganz, weil wir haben ja auch im Fall Grenzil gesehen, dass es nach wie vor verbrecherische Tätigkeiten gibt. Man kann das nie ausschließen, aber natürlich hat man aus den Fehlern gelernt und die Regeln verschärft.
Zum Beispiel die Deutsche Börse. Sie will Schwachstellen ausbessern, denn der Image-Schaden für den Leitindex DAX war groß. Schon seit dem vergangenen Sommer gilt, insolvente Konzerne fliegen nach 2 Tagen aus dem DAX. Im kommenden September geht die Reform weiter. Dann soll die DAX-Familie von derzeit 30 auf 40 Konzerne wachsen und damit der Leitindex breiter aufgestellt sein. Skandale verhindern, egal ob der um Wirecard oder jüngst um das Bremer Bankhaus Greensill. Das ist auch Aufgabe der Finanzaufsicht BaFin. Kritiker werfen der Behörde wiederholt Versagen vor. Bei Hinweisen auf kriminelles Verhalten und Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen von Wirecard soll sie etwa nicht ausreichend geprüft und zu spät gehandelt haben. Genau das soll sich ändern. Vor allem schlagkräftiger soll die BaFin werden, wenn es nach Finanzminister Olaf Scholz geht. Für Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz geht das nur über
die Zuständigkeiten der BaFin, dass die nochmal ganz klar dargestellt werden und dass dann auch gebissen wird. Also nicht nur gebellt, sondern auch zugebissen wird bei der BaFin.
Für mehr Biss sollen neben 155 neuen Stellen bei der Finanzaufsicht auch ein neuer Chef sorgen. Mark Branson soll ab spätestens August den Reformprozess der BaFin vorantreiben. Er kommt von der Schweizer Finanzaufsicht FINMA. Für viele in der Finanzwelt war die Personalie ein Coup. Gerhard Schick vom Verein Finanzwende gibt aber auch zu bedenken:
Der neue Chef hat eine Mammutaufgabe vor sich, eine Institution, die bisher durch Fehlleistungen aufgefallen ist, wirklich völlig neu auszurichten.
Während in Berlin die politische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals weitergeht, sind die Verluste an der Börse langsam abgeschrieben. Das sieht man auch am Wirecard-Aktienkurs, der seit Monaten nur noch im Cent-Bereich vor sich hin dümpelt. Konstantin Röse, ARD-Börsenstudio Frankfurt.
Ausgerechnet für ihren Güterverkehr muss die Deutsche Bahn eine Strafe zahlen. Für die Sparte, die seit vielen Jahren Verlust macht. Die EU-Kommission hat eine Millionenstrafe gegen die DB verhängt, weil sie Verstöße gegen das europäische Kartellrecht sieht.
Die EU-Kommission hat dafür eine Summe von 48 Millionen Euro festgelegt. In einem Vergleichsverfahren hat die Bahn dem zugestimmt. Die Vorwürfe der Kommission zielen auf den grenzüberschreitenden Güterverkehr der DB nach Österreich und nach Belgien. Hier soll es Preisabsprachen zwischen der Deutschen Bahn und der ÖBB sowie der belgischen SNCB gegeben haben. Auf diese Weise hätten sich die drei Bahnunternehmen gegenseitig höhere Preisangebote verschafft, was kartellrechtlich untersagt ist. Die Preisabsprachen soll es zwischen 2008 und 2014 gegeben haben. Deshalb gibt es aus Brüssel auch Strafgelder gegen die österreichische und die belgische Bahn, allerdings geringere. Die DB trifft es hart, weil die EU-Kommission bei der Summe 50% zusätzlich kassiert. Die Bahn habe nämlich solche illegalen Preisabsprachen zum wiederholten Male getroffen. Holger Beckmann, Brüssel.
Heute mal wieder eine Börsenweisheit. Gute Unternehmenszahlen führen nicht automatisch zu steigenden Kursen. Procter & Gamble oder IBM haben gute Quartalszahlen vorgelegt, ebenso wie BMW.
So hat BMW in den ersten 3 Monaten des Jahres einen Rekordabsatz verbucht und seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahr verfünffacht. Grund ist die hohe Nachfrage aus China. Im Aktienkurs von BMW macht sich das kaum bemerkbar. Erst vergangene Woche hatte Daimler ebenfalls vorläufige Zahlen vorgelegt. gelegt, die über den Markterwartungen lagen. Daher war das Ergebnis von BMW nun aus Analystensicht keine große Überraschung. BMW-Aktien verlieren fast 2% und sind damit in bester Gesellschaft. Der DAX schließt tiefrot, fast alle Werte im Minus. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Zum Handelsschluss der DAX bei minus 1,6%. Das sind 15.130 Punkte.